Bin stolz auf dich, Svenja. 5. Mose, Kapitel 8. Hier finden wir Worte, die Gott an sein Volk richtet. Und bevor wir diese Worte lesen, möchte ich ganz kurz den Hintergrund erklären. Das Volk Gottes war 400 Jahre in Sklaverei in Ägypten. Und sie haben zu Gott geschrien und Gott hat Mose gesandt, um sie zu befreien. Und er hat sie tatsächlich befreit. Und nachdem er sie rausgebracht hat, aus Ägypten, durch große und mächtige Zeichen und Wunder, hat Gott sich nicht am Hinterkopf gekratzt und gesagt, ach du meine Güte, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein ganzes Volk hier mitten in der Wüste, was machen wir mit denen? Gott hatte schon einen Plan. Gott hatte schon eine Absicht. Gott hatte schon ein Ziel für sie. Gott hatte schon ein Land für sie vorgesehen. Das verheißene Land, das Land Kanaan. Das, was er schon Abraham verheißen hatte. Dieses Land, da sollten sie jetzt reinkommen. Das sollten sie in Besitz nehmen. Und wir kennen vielleicht die Geschichte, es gibt dann einige Komplikationen. Sie sind, das Volk murrt ständig, beschwert sich ständig. Und als sie dann an der Grenze des verheißenen Landes sind und sie nicht aufgehört haben mit Murren und Klagen, sagt Gott, okay, wenn ihr in der Wüste sterben wollt, können wir das auch machen. Aber meine Verheißung wird dadurch nicht ungültig. Eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden in der Wüste sterben, denen werde ich dieses Land geben. Und dann marschieren sie 40 Jahre durch die Wüste, stolpern immer über dieselben Steine, umkreisen immer dieselben Berge. Und schließlich, nach 40 Jahren, sind sie wieder an der Grenze des verheißenen Landes und fangen an, dieses Land in Besitz zu nehmen. Und pass auf, was Gott zu ihnen sagt jetzt. Und diese Worte, die wir hier finden, das ist eine Warnung. Und wenn Gott uns eine Warnung gibt, dann ist das immer berechtigt. 5. Mose Kapitel 8. Ich lese ab Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst. In dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Gott sagt, ich bringe euch in ein gutes Land. Ich bringe euch in ein Land, in dem euch an nichts fehlen wird. Aber ihr sollt mich dafür preisen. Ihr sollt mir die Ehre geben dafür. Warum? Vers 11. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst, dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich vermehrt, dass du dann nicht dein Herz dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Gott hat diese Woche zu mir geredet. Und er hat mir eindringlich diese Botschaft aufs Herz gelegt. Und das ist als erstes eine Botschaft für mich und als zweites eine Botschaft für uns alle als Gemeinde. Und wenn du nicht Teil dieser Gemeinde bist, dann mag es sein, dass Gott durch diese Botschaft auch zu dir redet. Wir befinden uns in einer Phase als Gemeinde, wo es uns richtig gut geht, wo es richtig aufwärts geht und viele gute Dinge passieren und wir viele schöne Dinge haben, ja. Und was wir alles aufzählen könnten. Ja? Und wir haben wunderbare Gottesdienste. Und Leute werden berührt durch die Verkündigung unseres Pastors. Und wir haben fantastischen Lobpreis mit wunderbaren Musikern. Und das ist alles absolut super. Und wir haben jetzt eine Cafeteria, die richtig schön ist. Und demnächst haben wir sogar noch eine richtig luxuriöse Kaffeemaschine. Halleluja! Dann wird es erst aufwärts gehen. Und die kriegen wir geschenkt. Unsere Finanzen geht's gut. Da kommen Leute, die nicht zu unserer Gemeinde gehören und sagen, hier sind 1.000 Euro, wir möchten euch unterstützen. Kommt jemand anders, sagt, hier sind 2.000 Euro, wir möchten euch unterstützen. Und diese Dinge sind wunderbar und diese Dinge sind von Gott. Amen. Diese Dinge sind von Gott. Aber wenn wir diese Dinge erleben, und wir sollten sie erleben, wenn wir diese Dinge erleben, ist da eine Gefahr. Diese Gefahr war real für das Volk Israel damals und sie ist genauso real für uns heute. Amen. Diese Gefahr ist genauso real für uns heute und die Gefahr besteht darin, dass wir denken, wir sind so toll. Wir sind so toll. Wir sind so großartig. Wir haben so drauf. Und wir haben all diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, weil wir so toll sind. Weil wir so großartig sind. Ihr Lieben, das ist die größte Verführung, die es gibt. Und wir müssen uns fernhalten davon um jeden Preis. Gott möchte uns mehr Wachstum geben. Gott möchte uns mehr Segen geben. Und der Teufel wird nicht einfach da sitzen und Däumchen drehen und zuschauen, sondern er wird versuchen, das zu verhindern. Die Wahrheit ist, Jesus hat ihn besiegt. Er hat keine Macht, er hat keine Kraft mehr. Das heißt, sein einziges Mittel ist Lüge und Betrug. Diese Gedanken, oh, wir haben es drauf. Wir sind die Tollsten. Wir sind die Großartigsten. Wir sind die Besten. Diese Gedanken kommen direkt aus der Hölle. Direkt aus der Hölle. Das ist nicht, wenn irgendwo so ein Gedanke kommt, das kommt unterschwellig. Ja? Manchmal nicht mal als Gedanke, sondern mehr als Gefühl. Das kommt nicht von Gott, ihr Lieben. Es kommt direkt aus der Hölle, um uns zu verführen, um uns wegzubringen und zu verhindern, was Gott weiter tun möchte. Schau dir das Alte Testament an. Schau dir die Geschichte des Volkes Israel an. Sie haben Gott gedient, sie haben Gott geehrt und Gott hat sie gesegnet. Gott hat sie gesegnet und gesegnet und gesegnet und es ging aufwärts und aufwärts und aufwärts und aufwärts mit ihnen. Und was ist dann passiert? Die Bibel sagt, sie haben sich vom Herrn abgewendet. Wie geschieht das? Kein Mensch bei klarem Verstand wacht irgendwann früh morgens auf und sagt, okay, heute werde ich mich von Gott abwenden. Niemand, ja, sondern es geschieht Stück für Stück durch Lüge, Betrug und Verführung, durch Selbstbetrug, dass wir die richtige Perspektive verlieren über uns selber und über Gott. Und wir tatsächlich anfangen zu glauben, dass wir so großartig sind. Und in dem Moment, wo wir anfangen, das zu glauben, fängt Gott an, sich zurückzuziehen und sagen, okay, entweder du oder ich. Entweder ich bin die Ursache des Segens oder du bist die Ursache des Segens. Wenn du denkst, du bist die Ursache allen Erfolges, dann werde ich mich mal für eine Weile zurückziehen. Und was passiert? Schau dir die Geschichte des Volkes Israel an. Es geht bergab, 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 bis sie an den Punkt kommen, wo sie das begreifen, was passiert ist, wo sie Buße tun, umkehren und anfangen, Gott wieder nachzufolgen. Nur das Traurige ist, dass das immer wieder passiert ist, immer und immer und immer und immer wieder, von Generation zu Generation. Aber das muss nicht so sein. Gott gibt uns Warnungen. Und wenn wir diesen Warnungen folgen, dann sind wir sicher. Amen. Das ist wie im Straßenverkehr. Die Warnschilder im Straßenverkehr sind nicht dazu da, um uns einzuengen in unserer persönlichen Freiheit. Manchmal denken wir das, ne? Wieso ist hier 80? 50 jetzt auf einmal, Straße ist doch alles prima. Sondern diese Warnschilder sind da, um uns zu beschützen. Und die Warnungen Gottes sind genauso da, um uns zu beschützen. Weil Gott möchte, dass es uns gut geht. Weil er möchte, dass sein Segen in unser Leben kommt. Weil er möchte, dass das, was wir tun, gelingt. Diese Gemeinde wird mehr und mehr zu einer Bedrohung für das Reich der Finsternis. Aber Satan kann das nicht aufhalten mit all seiner Kraft. Die einzigen Mittel, die er hat, sind Lüge und Betrug. Das Einzige, was wir dem entgegensetzen können, ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Wir müssen voll sein mit Wahrheit aus Gott. Worin besteht der Betrug? Worin besteht die Verführung? Ich bin immer noch im 5. Mose Kapitel 8, Vers 17. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschaffen. Das ist die Gefahr. Ich bin so toll. Wir sind so toll. Wir sind so großartig. Wir haben es echt drauf. Wir haben es echt geschafft. Er ist es. Er allein. Letzten Sonntag habe ich euch die Conny vorgestellt. Und sie hat Jesus angenommen und sie möchte sich taufen lassen. Am Donnerstag zur Kleingruppe haben sich noch zwei Leute gemeldet, die gesagt haben, wir wollen auch getauft werden. Du kannst ja schon mal im Kalender vormerken, am 10. Juni werden wir eine Taufe haben und sehr wahrscheinlich wird die Taufe am Bergsee Ratscher stattfinden. Und danach machen wir ein Gemeindefest. Und das Gemeindefest wird stattfinden im Kulturhaus St. Kilian. Und das ist eine richtig schöne Location. Ich schicke euch ein paar Bilder davon schon mal. 10. Juni. Und wir brauchen natürlich jede Hilfe, die wir kriegen können, um das Ganze zu organisieren und durchzuführen. Aber bei diesem Gemeindefest werden wir nicht uns selber feiern. Wir werden nicht uns selber feiern. Gott bewahre uns davor, dass wir uns selber feiern. Und wie toll wir sind und wie viele Leute wir getauft haben. Sondern wir werden sicherstellen, dass wir ihn und ihn allein feiern. Amen. Wir feiern ihn und ihn allein. Und es wird wahrscheinlich nicht so ein Gottesdienst werden, wie wir das jetzt so gewohnt sind. Und ich werde wahrscheinlich auch keine große Predigt halten, aber es wird eine Gelegenheit geben, dass wir alle ganz kurz einfach was sagen, wofür wir Gott dankbar sind. Also bereite dich schon mal drauf vor und denk drüber nach. Wofür bist du Gott dankbar? Vielleicht hätte ich das nicht so zeitig vorher sagen können, denn wenn du jetzt 2 Wochen oder weiß ich 4 Wochen Zeit hast, dich vorzubereiten, dann hat jeder eine Predigt. Ja? Wir müssen das dann schon ein bisschen begrenzen. Aber wir werden Gott feiern und wir werden gemeinsam darüber sprechen, wie gut Gott ist und was er alles für uns getan hat. Und jeder von uns wird davon reden. Und all die Gäste, die mit da sein werden, die vielleicht nicht regelmäßige Besucher der Gemeinde sind, werden nicht hören, wie toll wir sind, sondern wie großartig Gott ist. Amen. Halleluja. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir sind abhängig von ihm. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen seinen Geist. Ich will euch einfach noch ein paar Stellen zeigen, die in diesem Zusammenhang stehen, wie sehr wir ihn brauchen und wie sehr wir seinen Geist brauchen und wie notwendig das ist. Die erste Stelle ist Johannes 15, Vers 5. Ganz bekannte Stelle. Johannes 15, Vers 5, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Viel Frucht kommt nicht dadurch, dass wir uns anstrengen. Viel Frucht kommt nicht dadurch, dass wir uns Mühe geben. Viel Frucht kommt dadurch, dass wir in ihm bleiben, dass wir diese Verbindung mit ihm pflegen, dass wir diese Verbindung mit ihm stärken. Du sagst, na, deswegen komme ich ja jede Woche in Gottesdienst. Dass wir diese Verbindung, diese Beziehung mit ihm pflegen an jedem Tag. An jedem Tag. Heidrun hat es hier beim Lobpreis schon gesagt, betet alle Zeit. Und wenn wir so eine religiöse Vorstellung von Gebet haben, dann wird es schwierig, ne? Denn ich kann ja nicht jetzt 24 Stunden am Tag, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Entschuldigung und so weiter und so fort. Ja? Das kann ich nicht den ganzen Tag. Aber ich kann den ganzen Tag über mit ihm in Verbindung bleiben. Ich kann den ganzen Tag über mir seiner Gegenwart bewusst sein. Ich kann den ganzen Tag über mit ihm reden. Gebet ist nicht ein religiöses Ritual. Hört ihr mich? Gebet ist nicht ein religiöses Ritual, sondern Gebet ist Kommunikation mit Gott. Kommunikation mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann sagt Jesus, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sind so toll. Wir haben es so drauf. Guck mal, was wir zustande gebracht haben. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, nichts, 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 was irgendwo Bedeutung hätte, was irgendwo Bestand hätte im Licht der Ewigkeit. Wisst ihr, als ich zur Schule ging, da dachte ich, 45 Minuten sind unheimlich lang. Boah. Ja. Manchmal denken wir, ein Tag ist lang oder eine Woche oder ein Jahr. Aber unser ganzes Leben, egal wie lange wir hier auf diesem Planeten sind, 60 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre, wie lang auch immer, ist ein winziger Bruchteil im Vergleich zur Ewigkeit. Es ist ein winziger Bruchteil. So lasst uns, was auch immer wir tun, lasst uns sicherstellen, dass das, was wir tun, Bestand hat und Wert hat im Licht der Ewigkeit. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können alles Mögliche tun. Aber welche Bedeutung hat das, was wir tun, im Licht der Ewigkeit? Welche Bedeutung hat das, was wir tun, für unsere Beziehung mit Gott und für das Reich Gottes? Jesus ist dabei, die Gemeinde zu bauen. Er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das ist eine lohnenswerte Aufgabe. die wir unterstützen sollten. Er hat gesagt, geht und macht zu Jüngern alle Völker. Manchmal haben Leute so eine Vorstellung, in einer richtig guten Gemeinde, ja, da gibt es Leute, die machen sich auf und die erzählen dann ihren Freunden und Nachbarn von der Gemeinde und wie schön es dort ist und was für eine tolle Kaffeemaschine sie dort haben. Und dann bringen sie mit in den Gottesdienst und dann schmeißen sie den Pastor zu Füßen und sagen, hier Pastor, jetzt mach was draus. Ich hab meinen Nachbarn mitgebracht. Ich bin hier der Christ des Monats. Ja? Ich habe meinen Nachbarn mitgebracht oder meinen Kollegen. Die Berufung, die wir haben, ist nicht, bring deinen Nachbarn mit in die Gemeinde. Die Berufung, die wir haben, ist, mach zu Jüngern. Das heißt, mach zu Nachfolgern Jesu. Alle Völker, alle Nationen. Das ist unser Auftrag. Und das ist ein Prozess. Und der endet nicht, wenn wir Leute mit in die Gemeinde bringen, sondern der beginnt, wenn wir Leute mit in die Gemeinde bringen. Und daran sollen wir einen Anteil haben. Amen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Kraft. Lasst mich ein paar weitere Stellen lesen. Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4 und 5. Und als er mit ihnen versammelt war, das waren mit seine letzten Worte zu den Jüngern, bevor er in den Himmel gegangen ist. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Er sagt zu den Jüngern, fangt nicht irgendwas an, geht nicht irgendwas hin, sondern wartet. Ja, wie jetzt, Jesus? Wir waren 3 Jahre in deiner Bibelschule, hier ist das Zertifikat. Können wir jetzt nicht anfangen, können wir jetzt nicht loslegen? Und Jesus sagt, das Wichtigste fehlt euch noch. Bleibt hier in Jerusalem, und bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft seid. In Vers 8 sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Das, was wir tun, sollen wir nicht aus unserer eigenen Kraft, unserer eigenen Fähigkeit heraus tun. Das erzeugt nur Frustration. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht, ihr müsst meine Zeugen sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine direkte Folge. Wenn ihr diese Kraft empfangt, wenn dieser Heilige Geist auf euch kommt. Die Jünger waren es gewohnt, mit Jesus zusammen zu sein. Und sie haben erlebt, wie der Heilige Geist, wie die Gegenwart Gottes, die manifeste Gegenwart Gottes auf Jesus war. Sie haben gesehen und haben geschmeckt. Sie haben es erlebt. Und sie haben gemerkt, wie gut das ist. Und was für eine völlig andere Qualität von Leben das ist. Und deswegen waren sie nicht sehr begeistert, als Jesus sagte, ich gehe zurück zu meinem Vater. Aber Jesus beruhigt sie. Johannes 14, Vers 16. Johannes 14, Vers 16. Da sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Einen anderen Beistand, das bedeutet, jemand anders wird kommen, der meinen Platz einnimmt, der meinen Platz ausfüllt, den ich bis jetzt in eurem Leben hatte. Dieses Wort Beistand bedeutet Helfer. Es bedeutet Kraftgeber. Es bedeutet Rechtsberater oder Rechtsbeistand. Es bedeutet Kraftgeber. Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Beistand geben oder einen anderen Helfer geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wer ist dieser Beistand? Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Jesus redet hier über den Heiligen Geist. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist, ihr Lieben. Jesus wusste das. Jesus wusste das. Es war ihm völlig klar. Er hatte das gelernt aus den alten Schriften. Als er vorlesen sollte in der Synagoge in Nazareth, schlägt er den Propheten Jesaja auf. Und er liest diese Worte. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Wie konnte Jesus tun, was er getan hat? Der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann sagt er, ihr sollt die gleichen Werke tun. Wie soll das gehen? Der Geist des Herrn ist auf uns. Oder er soll auf uns sein. Jesus sagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Wir haben den gleichen Auftrag, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Und hier sind nicht nur materiell Arme gemeint, sondern hier ist jede Art von Mangel und Armut gemeint, jede Art. Was ist eine gute Botschaft für Arme? Deiner Not kann begegnet werden. Dein Mangel kann ausgefüllt werden. Wir sind dazu berufen, Gefangenen Freiheit zu verkündigen. Du musst nicht länger gefangen sein. Du musst nicht länger ein Sklave deiner Sünde sein. Du musst nicht länger ein Sklave deiner Gewohnheiten sein. Du musst nicht länger ein Sklave des Alkohols sein, ein Sklave von Drogen, ein Sklave von Pornografie. Es gibt Freiheit. Blinden, dass sie wieder sehend werden. Ich glaube daran, dass Gott auch heute noch genauso übernatürlich blinde Augen öffnen kann, physisch. Aber darüber hinaus gibt es so viel geistliche Blindheit, wie Pastor Paul gesagt hat. Ja, Leute sind verblendet, zum Beispiel durch den Islam oder durch den Atheismus oder durch was auch immer. Wie können wir helfen, dass diese Art von Blindheit überwunden wird? Der Geist des Herrn. Amen. Der Geist des Herrn. In Johannes 7. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Da heißt es an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Es beginnt mit Durst, es beginnt mit Hunger, es beginnt mit der Erkenntnis, wir brauchen ihn und wir brauchen mehr von ihm. Es beginnt mit einer heiligen Unzufriedenheit. Und dann redet Jesus weiter und er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers sollen von uns ausgehen. Was ist damit gemeint? Das müssen wir uns nicht lange fragen. Jesus erklärt es uns selbst. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ströme lebendigen Wassers sollen von uns ausgehen. Wie real ist das? in unserem Leben bisher. Wie viel Kraft, wie viel Erfrischung, wie viel Leben geht von uns aus in unserem Alltag. Und wenn du sagst, naja, es könnte mehr sein, dann streck dich aus. Dann streck dich aus, dann sei hungrig. Du sagst, ja, ich habe aber schon die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Hat mir jemand die Hände aufgelegt und gebetet und ich habe angefangen, in neuen Sprachen zu beten. Vielleicht habe ich auch ein bisschen gezittert oder geweint oder gelacht oder was auch immer. Irgendwelche Erfahrungen gemacht. Wir leben nicht aus vergangenen Erfahrungen. Die Jünger sind alle erfüllt worden mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten. Alle. Nicht manche. Alle. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen. Nicht auf manche, nicht auf einige, auf jeden. Und dann pass auf, was wir lesen in Apostelgeschichte 4, das ist nur 2 Kapitel weiter. Da ist die Gemeinde in Jerusalem wieder zusammen, dieselben Jünger, dieselben Leute und sie beten. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 4, Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das waren die gleichen Leute, die die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen hatten zu Pfingsten. Wir können und wir sollen immer wieder neu erfüllt werden. Wir können und wir sollen immer wieder neu erfüllt werden. Streck dich danach aus. Lass mich ganz kurz einen Hinweis geben auf eine Veranstaltung, die wir demnächst haben werden. Ich habe es genannt Tage der Erfrischung und Ermutigung. Wir haben einen Gastsprecher, Vincent Skinner kommt zu uns. Manche kennen ihn, manche kennen ihn nicht. Es ist 13. bis 15. Mai. Wir fangen an am Sonntag früh, Sonntagmorgen. Das ist in 2 Wochen, oder? In 2 Wochen ist das. Und dann haben wir Samstagabend eine Veranstaltung um 18 Uhr und Montag 19 Uhr und Dienstag 19 Uhr. Und du sagst, konnte ich mir jetzt nicht alles merken, steht alles auf unserer Gemeindewebseite. Vincent Skinner ist ein Mann Gottes, dem Gott einen ganz speziellen Dienst gegeben hat. Menschen zu helfen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu empfangen. Und seine Botschaft ist Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Abhängigkeit vom Heiligen Geist und Wertschätzung der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wertschätzung der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und das ist, was wir brauchen. Nun, ich weiß nicht, worüber er predigen wird, wenn er kommt. Und ich werde ihm das auch nicht sagen, ich werde ihm das auch nicht vorschreiben. Aber ich glaube, dass wir von Gott hören werden und dass wir von Gott empfangen werden und dass wir berührt werden und verändert werden. Er war mit einem anderen Mann Gottes im Dezember hier in Suhl und wir hatten eine Konferenz im CCS. Und wenn du neugierig bist jetzt schon und wissen willst, was seine Botschaft ist und wie er dient, wir haben die Aufnahmen auf unserer Gemeindewebseite. Wir zeigen euch das mal jetzt ganz kurz. So sieht unsere Gemeindewebseite aus. Einige sagen, ach echt? Ja, genau. Okay, also hier haben wir unser Menü. Und dann, wenn wir weiter runter scrollen, dann siehst du schon diese Veranstaltung hier angekündigt mit allen Uhrzeiten und so weiter und so fort. Pfingsten wird vorverlegt. Ja, das vielleicht als Hinweis noch dazu. Pfingsten haben wir keinen Gottesdienst hier. Ja, Pfingsten haben wir keinen Gottesdienst. Auch gut, das im Hinterkopf zu behalten. So, wenn du die Aufnahmen von Vincent Skinner hören möchtest, dann gehst du auf Ressourcen, dann auf Predigten und dann musst du nach rechts gehen auf Konferenzen. Und wenn du darauf klickst, dann hast du die Aufnahmen von dieser Konferenz im Dezember. Vielleicht eine gute Gelegenheit, einfach sich schon mal innerlich darauf vorzubereiten, innerlich einzustellen. Wir brauchen immer wieder eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vielen Dank, Svenja, absolut super. Wir brauchen eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer wieder. Ich weiß nicht, wie du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen hast. Die Bibel zeigt uns unterschiedliche Wege. Mir hat damals niemand die Hände aufgelegt. Ich saß allein in meinem Zimmer. Und ich kannte auch niemanden, der die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte, so wie die Bibel das beschrieb. Aber ich habe einfach gebetet und habe gesagt, Herr, fülle mich mit deinem Geist. Ich saß auf meinem Bett. Ich sage, Herr, fülle mich mit deinem Geist. Danke. Danke, dass du mich jetzt erfüllt hast. Und da waren keine Engelchöre im Hintergrund. Aber plötzlich war da eine neue Sprache, die aus mir floss, die ich nicht kannte. Kikola pranamamama sikit yeda nonosuku. Und ich erkannte, dass ich dasselbe empfangen hatte, was die Jünger zu Pfingsten empfangen hatten. Es gibt verschiedene Wege, den Heiligen Geist zu empfangen. Lass uns mal zur Apostelgeschichte 8 gehen. Hier finden wir eine Erweckung beschrieben. Eine Erweckung beschrieben in Samaria. Philippus ist nach Samaria gegangen und hat dort das Evangelium verkündigt. Und viele, viele Menschen haben sich dem Evangelium zugewendet. Haben sich Gott zugewendet. Und dann heißt es hier in Vers 14, Apostelgeschichte 8, ab Vers 14, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Warum? Sollten jetzt mal nach dem Rechten schauen? Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Frage: Hätte das nicht Philippus erledigen können? Ich denke mal schon. Aber ich glaube, es gibt bestimmte Gaben und Berufungen im Leib Christi mit bestimmten Aufträgen und Salbungen. Und darunter sind auch Menschen, die eine besondere Berufung haben, anderen zu helfen, die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen und den Heiligen Geist zu empfangen. Ich persönlich glaube, dass zum Beispiel Vincent Skinner so eine Art von Berufung hat. Es heißt hier im Vers 16, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren all getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Sie waren errettet, sie waren getauft. Und Vers 17 heißt es, dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir sind abhängig vom Heiligen Geist. Wir brauchen die Gegenwart Gottes, wir brauchen sein Wirken. Es sind nicht wir, die so großartig sind. Es sind nicht wir, die wir so drauf haben. Alles, was wir sehen, alles, was wir an Wachstum und Erfolg sehen in unserem eigenen Leben und in dieser Gemeinde, ist das Werk Gottes, ist das Werk des Heiligen Geistes. Manchmal ist das Wirken des Heiligen Geistes von eher ungewöhnlichen Phänomenen begleitet. Manchmal wird Leuten die Hände aufgelegt, wenn für sie gebetet wird, und sie fallen um. Warum fallen Leute um? Das ist manchmal, weil sie einfach berührt werden von der Kraft Gottes. Und ich habe das oft schon erlebt. Ja. Und manchmal fallen Leute einfach nur um, weil sie denken, es wird von ihnen erwartet, dass sie umfallen, weil alle anderen auch umgefallen sind. So, nicht alle, die umfallen, fallen um unter der Kraft Gottes. Und wir müssen auch nicht umfallen. Und ob wir umfallen oder nicht, ist kein Zeichen dafür, ob wir empfangen haben oder nicht. Amen. Aber werd nicht nervös, wenn sowas passiert. Und bitte, 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 werde nicht zu einem Spötter. wenn der Heilige Geist anfängt, sich zu erweisen und seltsame Dinge passieren. Die Juden in Jerusalem, da war eine große Menge, die haben gespottet, als der Heilige Geist auf die Jünger kam zu Pfingsten. Die haben Witze über die gemacht. Die haben gesagt, die sind betrunken. Guck dir diese Bande an. Früh um 9. Und die sind schon sternhagelvoll. Und sie haben gespottet über das, was da geschah, weil sie das nicht verstanden haben, weil sie das, was da passierte, nicht einordnen konnten. Das hat nicht zu dem gepasst, was sie kannten. So, wie ich schon gesagt habe, manchmal, wenn Leute vom Heiligen Geist berührt werden, fangen sie an zu lachen und eine Freude kommt über sie. Manchmal fangen Leute an zu weinen. Manchmal ist es sehr, sehr intensiv, wenn da jemand sitzt oder auf dem Boden liegt und weint sich die Seele aus dem Leib. Geh nicht hin und versuch die Person zu trösten, bitte. Das habe ich auch schon erlebt. Sondern respektiere das Werk des Heiligen Geistes in dieser Person. Manchmal fangen Leute an zu zittern oder zu stöhnen oder sonst irgendwas. Verurteile das nicht. Schau, es geht nicht um äußere Phänomene. Und wir suchen auch nicht äußere Phänomene. Aber wir sagen dem Heiligen Geist auch nicht, wie er wirken darf und wie nicht. Und wir sagen dem Heiligen Geist auch nicht, was er tun kann und was nicht. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, bestimmte Äußerungen, das ist nicht unbedingt der Heilige Geist, sondern es ist unsere Reaktion auf den Heiligen Geist. Lass mich das an einem Beispiel erklären. Wenn du zu Hause bei dir in einem Zimmer ein Bild aufhängen willst und willst einen Nagel in die Wand hauen, du hast deinen Nagel, du hast einen richtig schön großen Hammer und dann haust du auf den Nagel, damit das Bild richtig sicher hängt. Und beim vierten Schlag verpasst du den Nagel und anstatt den Nagel triffst du den Daumen. Was passiert dann? Da sagst du nicht, oh, ich glaube, ich habe gerade den Daumen getroffen. Ich glaube, ich muss besser zielen. Nein, dann kommen bestimmte Äußerungen aus dir raus. Und dann kommt es zu bestimmten Bewegungen. Und das sieht sehr komisch vielleicht aus, sehr, sehr seltsam. Und wenn ich in dem Moment in das Zimmer kommen würde und würde sehen, wie du dich benimmst, das würde ich schon sehr seltsam finden. Und ich würde es nicht einordnen können, weil ich nicht verstehe, was gerade im Moment vorher passiert ist. So lasst uns nicht bestimmte Äußerungen oder, ja, wie soll ich das nennen, bestimmte Äußerungen von Menschen verurteilen, weil wir nicht wissen, was passiert gerade in dieser Person, in diesem Augenblick. Ich habe das immer und immer wieder gesehen und gehört, wie Leute in solchen Momenten freigesetzt wurden, geheilt wurden, wiederhergestellt wurden. Tief in ihrem Inneren berührt worden. Ich kenne ein Ehepaar, die waren auf so einer Konferenz, die sehr, sehr kritisiert wurde. Oh, das ist alles so emotional. Ja, und das ist alles nicht echt. Und sie sind auch berührt worden. Sie sind auch berührt worden von Gott in dieser Konferenz. Der Mann war Direktor einer Bankfiliale. Und sie sind in ihrem tiefsten Inneren so berührt worden von Gott, dass er seinen Job aufgegeben hat. Sie haben alles verkauft, was sie hatten, sind nach China gegangen und haben angefangen, behinderten Kindern zu dienen und ein Heim aufzubauen für behinderte Kinder. Das sind Kinder, die dort verachtet wurden, die dort weggeworfen wurden. Und sie haben die Liebe Gottes zu den Niedrigsten der Niedrigen, zu den Ärmsten der Armen gebracht. Das ist es, was wir sehen wollen. Und wenn während das passiert mal ein paar Leute über den Boden rollen, dann lass sie rollen. Natürlich ist nicht alles irgendwo echt. Natürlich versuchen Leute, die irgendwo mit solchen Phänomenen in Berührung kommen, sowas auch nachzumachen, weil sie denken, ja, das macht man halt hier so. Mach das bitte nicht. Es ist nicht notwendig. Wir müssen bestimmte Phänomene nicht produzieren. Kann durchaus sein, dass nicht alles echt ist. Kann durchaus sein, dass manches fleischlich ist, menschlich gemacht. Ich werde nicht rumgehen und das beurteilen, sondern ich lasse es Gott beurteilen. Aber bitte sei dir bewusst, oder andersrum, nur weil Sachen gefälscht werden und Leute ins Fleisch geraten, tun wir nicht eine gesamte Bewegung Gottes stoppen. Alles, was wertvoll ist, wird gefälscht heutzutage. Alles, was wertvoll ist, wird gefälscht. Geld wird gefälscht. Kunstwerke werden gefälscht. Rolex-Uhren werden gefälscht. Wusstest du das? Wenn du in Ankara eine Rolex-Uhr angeboten bekommst für 20 Euro, es kann sein, dass es nicht eine echte Rolex ist. Ja? Aber wenn jemand zu mir kommen würde mit einer Schachtel, wo drauf steht Rolex und wo so eine Uhr drin ist und ein Zertifikat dabei liegt und sagt, Pastor, ich möchte dich gern segnen, ich möchte dir eine Freude machen. Ich würde nicht sagen, das will ich nicht, denn es gibt ja gefälschte Rolex-Uhren. Ja? Wir lehnen nicht Geld ab, nur weil es gefälschte Geldscheine gibt. Amen. Und wir lehnen nicht das Wirken Gottes ab und wir lehnen nicht das Wirken des Heiligen Geistes ab, nur weil Menschen im Fleisch sind und versuchen, bestimmte Dinge nachzumachen und zu kopieren. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Letzte Bibelstelle, Lukas 11. Manchmal, wenn wir aus bestimmten Prägungen und bestimmten Strömungen kommen, haben wir Vorbehalte gegenüber dem Heiligen Geist, weil wir bestimmte Dinge gesehen haben, weil wir bestimmt von bestimmten Phänomenen gehört haben. Meistens haben wir es überhaupt nicht gesehen, sondern wir haben nur davon gehört und wir haben Warnungen gehört. Oh, man muss aufpassen. Ja, vielleicht kommt ein Geist von unten. Vielleicht kommt ein Schwarmgeist. Lukas Evangelium Kapitel 11, Abvers 11. Da sagt Jesus, wer von euch, der Vater ist. Entschuldigung, nicht wer, wen, das habe ich mir verlesen. Wen von, und das ist ein bisschen kompliziert geschrieben, wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Jesus sagt zu den Männern dort, wenn ihr Vater seid und euer Sohn bittet euch um einen Fisch, das gehörte zu ihrem täglichen Essen. Papa, ich habe Hunger, kann ich noch einen Fisch haben? Dann geben wir ihm nicht eine Schlange. Eine Schlange ist ein gefährliches Tier. Eine Schlange ist häufig giftig und kann töten. Kein Vater würde sowas tun. Doch auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Gleiche Geschichte. Wenn unser Sohn uns um ein Ei bittet, wir geben ihm nicht einen Skorpion. Wenn er um etwas Gutes bittet, geben wir ihm das nicht was Schlimmes, was Böses, was Schädliches. Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, Mit anderen Worten, ihr könnt Gutes und Böses, Gutes und Falsches unterscheiden, obwohl ihr eigentlich immer noch Kinder dieser Welt seid und die Sünde in euch habt. Deswegen sagt Jesus, obwohl ihr böse seid. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wenn das Wort Gottes wahr sein sollte, was wir ja annehmen, wovon wir ausgehen, was die Grundlage unseres Lebens ist und was wir erlebt und erfahren haben. Wenn das Wort Gottes wahr ist, dann brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist. Wenn wir sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche deinen Geist, ich brauche die Gegenwart deines Geistes, ich brauche die Kraft deines Geistes, ich brauche die Fülle deines Geistes, ich brauche die Führung deines Geistes, ich brauche die Freude deines Geistes, Herr, ich brauche dich. Wir müssen keine Angst haben, dass wir irgendetwas anderes empfangen, dass wir irgendeinen anderen Geist empfangen. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Vater im Himmel, wir lieben dich. Du bist ein großartiger, wunderbarer Gott. Und wir sind heute hier, um dir zu sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Geist, Herr. Und wir sind hier, um dir zu sagen, danke, Herr. Danke für alles Gute, Herr. Danke für allen Segen. Danke für alles Wachstum, Herr. Danke, Herr. Herr, und wir bekennen dir, dass alles Gute und alles Wachstum und aller Segen und aller Erfolg in unserem Leben und in dieser Gemeinde kommt von dir. Er kommt nicht von uns. Und es ist nicht, weil wir so toll sind. Es ist nicht, weil wir so großartig sind. Es ist nicht, weil wir das alles im Griff haben. Es ist nicht, weil wir alles richtig machen. Sondern es ist wegen dir, Herr. Es ist wegen dir allein. Es ist deine Gnade, Herr. Es ist deine Gnade, die in unser Leben kommt. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das niemals vergessen. Und wann immer Satan kommt, um uns zu versuchen. Und ihr Lieben, ich sage euch das durch den Heiligen Geist. Er wird kommen. Und er wird versuchen, uns in Versuchung zu führen. Aber wir widerstehen ihm. Amen. Herr, bitte hilf uns dabei. Hilf uns, dem zu widerstehen. Dass wir standhaft bleiben in der Wahrheit deines Wortes. Zu verstehen und zu erkennen, alles Gute, was wir haben, kommt von dir. Kommt von dir, Herr. Es ist nicht, weil wir so toll sind. Es ist nicht, weil wir das drauf haben. Herr, und wir sind hungrig und durstig nach mehr von dir. Vater, ich bitte dich, dass du uns berührst, dass du uns begegnest, Herr. Dass wir von dir hören, dass du uns veränderst, Herr. Dass dein Geist in uns mehr Freiheit hat, Herr. Und wenn das bedeutet, weniger von uns, Herr, mehr von dir, weniger von uns, Herr, dann soll es so sein, Herr. Wir geben uns dir hin, wir gehören dir, Herr. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, gehört dir. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Dank sei dir. Halleluja. Amen.